Willkommen zurück bei What is Truth, wo das Wort Gottes unser Maßstab ist. Wie geht es dir heute, Malu?
Mir geht es gut.
Großartig.
Ich freue mich schon auf unser Gespräch und wie geht es dir?
Gut, danke. Heute haben wir die Fortsetzung des Studiums, das wir vor 2 Wochen zum Zustand der Toten hatten. Ich hoffe, dass auch heute jeder wieder dabei ist. Es wird eine sehr aufschlussreiche und biblische Erörterung sein. Und so hoffe ich, dass es euch allen gut geht. Was deckten wir in der letzten Folge ab?
Nun, wir deckten doch so einiges ab. Wir sprachen über Medien, wir sprachen über Filme und was in diesen Filmen dargestellt wird.
Ja, die emotionale Seite der Dinge.
Ja, und wie nahe das Thema uns doch allen geht. Denn es geht um jemanden, den man liebt und der verstorben ist. Zu den Filmen wäre noch etwas zu erwähnen, dass Little Light Studios ein hervorragendes Video dazu machte. Darin fragten sie, ob wir hier von Dämonen unterhalten werden oder ob wir von Geistern unterhalten werden, wobei Schauspieler darum bitten, dass Geister in sie hineinkommen, sodass sie ihre Rolle besser verkörpern können.
Ja, das Gleiche bei Musikern. Also wir hatten einen Freund, ich glaube, ich erwähnte das schon einmal in unserer Folge zur Musik. Wenn er auf der Bühne steht, dann kann er auf der Gitarre Riffs und Leads spielen, die er außerhalb der Bühne nicht spielen kann. Genau das Gleiche. Manche bitten die Dämonen oder Geister sogar darum, in sie zu fahren, damit sie eine bessere Performance liefern können.
Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir von Dämonen getäuscht oder in eine bestimmte Richtung geführt werden. Von Satan selbst. Und wenn das stimmt, wie wissen wir, ob etwas wahr ist oder nicht? Wir müssen unsere Bibel studieren.
Wir haben schon einiges gezeigt, wie beispielsweise die Talkshow mit John Edward und Teresa Caputo, die wir uns ansahen. Sie agieren als Medien, wobei sie diese Dinge fühlen, wieder sehr emotional. Ich fühle. Sie schauen dabei ins Publikum und dann können sie mit Menschen über deren geliebte Verstorbene sprechen. Sie können dieses und jenes fühlen und dann kommen sie an einen Punkt, wo es immer zu Emotionen kommt. Jetzt müssen wir das ins Wort Gottes übertragen und schauen, ob diese Dinge biblisch sind. Okay, bevor wir weitermachen, möchtest du noch für uns beten?
Ja, unbedingt.
Dankeschön.
Unser himmlischer Vater, während wir hier sitzen, um in ein sehr sensibles Thema einzutauchen, bitten wir dich inständig, dass dein Heiliger Geist uns in die Wahrheit leiten möge und dass diese Wahrheit in die Welt hinausgehen mag und die Ohren und Augen derer erreicht, die auf der Suche sind, die getäuscht und in die Irre geführt wurden. Und ich bete darum, dass jeder einzelne von ihnen in die Wahrheit kommt. Das bete ich allein im Namen Jesu. Amen.
Dankeschön. Ich hoffe, dass wir auch neue Abonnenten haben und Gott euch auch zu diesem Gespräch führt.
Und wenn ihr eine Frage habt, dann schickt uns doch bitte eure Videos. Die E-Mail oder WhatsApp-Nummer wird unten eingeblendet.
Sehr schön. Und bevor wir weitermachen, wollen wir nochmals die Frage abspielen, damit wir die ursprüngliche Frage sehen.
Damit unsere Erinnerung aufgefrischt wird.
Hallo Robert und Malu. Ich hätte eine Frage. Bitte, mach doch eine umfassende Sendung, um Licht auf das Thema der Zustand der Toten zu werfen. Es gibt viele, die an die Unsterblichkeit der Seele glauben, wo doch die Seele in Wahrheit sterblich ist. Das ist Gottes Liebe und Freundlichkeit zu uns, dass Menschen nicht lebendig gehalten werden, wenn sie sterben, sondern in Wirklichkeit schlafen, bis Jesus wiederkommt und sie auferweckt werden. Auch wenn Menschen mit Abbildern ihrer geliebten Verstorbenen sprechen, mit wem reden sie dann, wenn es nicht die geliebten Menschen sind? Das ist ein oft missverstandenes Thema. Ich sehe das überall auf Facebook, dass Menschen mit ihren geliebten Verstorbenen sprechen. Und das ist so traurig, weil es nicht die Wahrheit ist. Wenn ihr etwas Licht auf die wunderbaren Dinge werfen könntet, die die Bibel für uns dazu hat, und auch die Wahrheit darüber, das wäre so wunderbar. Vielen Dank und Gott segne euch.
Wir hörten mit einem Zitat aus Patriarchen und Propheten auf, das sich mit derartigen Dingen beschäftigt. Lesen wir doch auch dieses Zitat erneut.
Sogar in Ländern angeblich christlichen Bekenntnisses glaubt man immer noch an eine Gemeinschaft mit den Toten. Unter der Bezeichnung Spiritismus hat das Sprechen mit Wesen, die behaupten, Geister der Verstorbenen zu sein, weite Verbreitung gefunden. Es zielt darauf ab, die Zuneigung derer zu gewinnen, die einen lieben Menschen ins Grab legen mussten. Manchmal erscheinen ihnen Geistwesen in der Gestalt des verstorbenen Freundes, schildern Vorfälle aus dessen Leben und geben sich wie zu Lebzeiten. Auf diese Weise verführen sie die Menschen zu dem Glauben, ihre verstorbenen Lieben seien nun Engel, die um sie schweben und mit ihnen in Verbindung stehen. Diese vermeintlichen Dahingeschiedenen, deren Äußerungen man oft größeres Gewicht beimisst als dem Wort Gottes, werden von den Angehörigen in gewissem Sinne geradezu vergöttert.
Dadurch wird Gottes Wort beiseite geschoben. Wir sollten sagen, so spricht der Herr. Mit dieser Einstellung sollten wir uns Dingen zuwenden und sie betrachten. Nicht, wie wir uns dabei fühlen oder wie es uns jemand anders sagt.
Ja, in Matthäus 24 heißt es, wenn ihr hört, hier ist Christus oder dort ist Christus, geht nicht hin, schaut in eure Bibeln. Doch Moment mal, Gott sagte, er würde nicht auf die Erde zurückkehren. Es kann also nicht Gott sein, es ist unmöglich. Sogar wenn er so aussieht, wie ich es mir in meinen Gedanken vorstelle, wie Jesus aussehen sollte. Es kann aber nicht Gott sein. Es ist unmöglich. Da müssen wir stehen. Das ist das Maß an Glauben, Gewissheit und Urteilsvermögen, das wir erreichen müssen.
Ja, wir fingen auch in der letzten Folge mit der ersten Lüge an, die vom Teufel je in der Bibel erzählt wurde. Sie lautet, keineswegs werdet ihr sterben und ihr werdet wie Gott sein.
Ihr werdet wie Götter werden. In euch selbst, all diese Okkulten, Okkult meint ja immer im Verborgenen, Geheimen, diese esoterischen Bewegungen, von denen nur wenige wissen. Wir werden auch über Hierarchien und all das später noch sprechen. Aber jetzt sollten wir erst einmal direkt ins Wort eintauchen und schauen, woher wir tatsächlich kommen.
Where do we actually come from?
Gott schuf uns. Woher kommen wir? Schauen wir doch. 1. Mose 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde, und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Eine Seele. Also er wurde eine lebendige Seele. Durch den Staub von der Erde und den Atem. Das macht eine Seele aus. Das hier, du, wir sind Seelen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Das ist jetzt 1. Mose 3, Vers 19.
To dust shalt thou return. So that's Genesis 3, Vers 19.
Das ist ein beliebter Text bei Beerdigungen.
Oh ja.
Wenn jemand zur Ruhe gebettet und der Sarg in die Erde hinuntergelassen wird, wird gesagt, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Wenn das der Fall ist, was geschieht dann als nächstes?
Ja, also was geschieht mit unserem Körper, wenn wir sterben?
Also in Prediger 12, Vers 7 heißt es, und der Staub wieder zur Erde zurückkehrt, wie er gewesen ist, und der Geist zurückkehrt zu Gott, der ihn gegeben hat. Jetzt sagen Leute, aha, hier haben wir es. Schau, wir gehen in den Himmel, wenn wir sterben.
Also zuerst einmal, das nächste Bild wird das noch etwas erklären. Aber zuerst einmal müssen wir uns daran erinnern, dass die Seele Staub und der Odem des Lebens ist, der eingehaucht wurde. Was ist dieser Geist? Schauen wir doch.
Ja, schauen wir.
Hiob 27, Vers 3. Ja, solange noch mein Odem in mir ist und der Hauch Gottes, im Englischen Gottesgeist, in meiner Nase. Wow, das hat es schon erklärt.
Ja, wo wurde der Atem des Lebens eingehaucht?
In die Nase. Also der Geist Gottes ist in meiner Nase. Also das ist synonym mit Atem des Lebens. Also das ist einfach eine Erklärung. Geist, das hebräische Wort, ist hier Ruach, der Atem Gottes. Im Griechischen wird es mit Pneuma übersetzt, was ebenso Atem bedeutet.
Es sagt hier nicht, ein intelligentes Wesen, das selbst denken kann.
Stimmt.
Es heißt einfach Atem.
Richtig. Wir sind von Gott geformt. Er kann das Leben wieder wegnehmen. Er kann uns erschaffen und die Seele, die sündigt, sie wird sterben. Es ist unsere Wahl.
Aber
wie wunderbar ist das? Diese Intimität, die Liebe, die Gott zu uns hatte, sich die Zeit zu nehmen, um uns zu formen und in die Nase einzuhauchen. Diese Nähe, diese Liebe. Also wie sehr liebt er uns?
Ja, wahre Liebe, ein Teil von sich. Auch wenn man sich die Gerechtigkeit ansieht, die zugerechnete und die verliehene. Diese verliehene Gerechtigkeit ist wieder ein Teil von sich, was er uns gibt, sodass wir eines Tages auf seine Ebene gelangen können. Nicht auf seine Ebene, aber doch versuchen, diesen wunderschönen Charakter Gottes zu erreichen. Jakobus 2, Vers 26. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Das ist jetzt in einem anderen Kontext, aber es zeigt einfach, ein Leib ohne den Geist ist tot.
Also beide müssen zusammen sein.
Ja.
Ohne diesen Odem, diesen Atem, ist er einfach tot.
Jemand hat es einmal so erklärt. Man hat eine Kiste mit Nägeln darin, ganz klar. So sind Kisten gemacht, mit Nägeln. Doch wenn man die Nägel herauszieht, wird es einfach ein Haufen Bretter, Holzstücke und Nägel. Wenn man beides kombiniert, wird es eine Kiste. Also hier ist es das gleiche Prinzip. Nägel plus das Holz macht eine Kiste. Hier ist es genauso.
Jetzt kommen wir zur Frage, was ist eine Seele? Und wir haben es schon gesagt, Staub plus Atem oder Geist ist gleich eine lebendige Seele. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Es heißt nicht, da war eine lebendige Seele und dann kam sie in den Menschen hinein und dann war er lebendig. Ezekiel 18, Vers 4, siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben.
So ist es.
Wohnt also der Seele Unsterblichkeit inne, wenn sie sterben kann?
Nein, wir haben nur in Christus Unsterblichkeit, in Gott. Also wenn wir ihn zurückweisen, dann werden wir sterben. So einfach ist das.
Der Einzige, der Unsterblichkeit besitzt, ist Gott.
Und ich liebe das. Liebe durchdringt alles. Es mag sich hart anhören, was ich sagte, aber es ist Liebe. Wenn wir ihn ablehnen, werden wir sterben, wie eine Pflanze, die verwelkt. Nicht wegen ihm, sondern wegen uns.
Ja, er ist die Quelle allen Lebens. Ohne ihn gibt es kein Leben.
Weil er es von niemandem geliehen hat, kann er es niederlegen und wieder aufnehmen. In ihm ist Leben.
Offenbarung 16, Vers 3. Und der zweite goss seine Schale aus auf das Meer, und es wurde zu Blut wie von einem Toten, und jede lebendige Seele starb, alles, was im Meer war.
Manche Leute, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sie das trennen. Ich versuche mal, mich hineinzudenken, aber genau weiß ich es nicht. Sie sehen die Seele als Geist. Aber man kann sehen, dass der Geist nur ein Teil seiner Seele ist, weil sie beide Komponenten haben müssen. Also hier kann man es sehen. Jede lebendige Seele im Meer starb. Die Lebewesen.
Ich weiß noch so viele Zeichentrickfilme, die ich mir als Kind angeschaut habe. Da passiert irgendetwas Komisches, eine Bombe explodiert und die Zeichentrickfigur stirbt. Doch dann sitzt sie auf der Wolke und spielt in der Form eines Geistes Harfe. Sie verlässt einfach den Körper, steigt auf und spielt Harfe.
Und ähnelt das nicht so vielen anderen Videoclips, die ich noch gern dazugenommen hätte, wie die Seele, wie sie es nennen, den Körper auf dem Operationstisch verlässt. Sie sind gestorben und haben jetzt den Körper verlassen, sehen ihren eigenen Körper dort liegen und werden auf wundersame Weise wieder ins Leben zurückgeholt und sprechen dann darüber, über diese Erfahrung. Das ist ganz ähnlich.
they talk about this, this experience.
Yeah.
Hey, it's similar.
Well,
das lässt mich wieder ans New Age denken. Menschen, die meditieren, um aus ihrem Körper herauszuschweben und an Orte gehen und Orte sehen und dann wieder zurückkehren.
Ja, oder die im Himmel sind und Bericht erstatten, wie der Himmel ausgesehen hat. Sie sind dann wieder auf der Erde und sprechen darüber. Aber das ergibt keinen Sinn. Es ist nicht biblisch, dass wir in den Himmel gehen und Gott sagt, du musst wieder auf die Erde hinuntergehen. Nun, egal.
Ja, und dann spricht man dort im Himmel auch mit geliebten Verstorbenen, als ob das der nächste Ort wäre, an den sie nach ihrem Tod gegangen wären.
Kann Satan nicht diese Wunder wirken? Natürlich, klar kann er das. Und manchmal ist das sogar physiologisch. Ich habe gehört, dass jemandem im Krankenhaus auch all diese Medikamente gegeben werden, wonach man dann halluziniert. Und sie denken dann, es wäre Gottes Eingreifen gewesen.
It was a divine intervention. Ja.
Oder Menschen gehen in die Hölle, kommen dann zurück und warnen andere. Geht bloß nicht in die Hölle, da ist es so und so.
Ja, das Heulen und Schreien und die Qual.
Doch nochmals die Frage, was sagt die Bibel?
Ja, halten wir uns daran. Nun, wohin geht Gottes Volk, wenn sie sterben? Apostelgeschichte 2, Vers 29. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten.
Wow.
Ist das eindeutig?
Ja, da gibt es keine Verwirrung.
Nein.
Also David, der ein von Gott Geliebter ist, ist nicht im Himmel. Also warum sollen dann andere Leute im Himmel sein und David nicht?
Ja, stimmt. Und wir kommen noch zu Lazarus, bei dem es ähnlich ist. Johannes 5, die Verse 28 und 29. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Also die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Sie sind gestorben, sie befinden sich im Grab. Bei der Wiederkunft kommt Jesus herab und sie werden seine Stimme hören. Das wäre nicht wirklich logisch. Wenn man im Himmel ist, wie kann man dann im Grab seine Stimme hören? Sollte man mit Jesus Christus wieder zur Erde zurückreisen, wieder zurück ins Grab gehen und dann wieder aus dem Grab auferweckt werden?
Ja, wie soll das einen Sinn ergeben?
Beantworte diese Frage doch kurz. Werden Mose und Elia wieder im Grab sein?
Nein.
Ich glaube nicht, weil sie schon jetzt im Himmel sind.
Einfach logisch darüber nachzudenken, lässt die Frage aufkommen, wie ergibt es einen Sinn? Denn im Vers 29 lesen wir, dass einige, die Gutes getan haben, die Auferstehung des Lebens haben werden, und andere die Auferstehung des Gerichts. Also wenn jeder in den Himmel kommt und sie dann zurückkommen müssen und dann diese Frage kommt, ob man Gutes getan hat oder nicht,
und es dann ein Gericht,
gibt, also erst war man im Himmel, dann wird über ein Gericht gehalten und es heißt, nein, sorry, du hast es nicht geschafft, du warst nicht gut genug, du hast nicht Gutes getan, du wirst es nicht in den Himmel schaffen, sorry.
Das wäre absolute Folter für jemanden im Himmel. Und jetzt kommt man zum Gericht herunter und dann stirbt man den ewigen Tod? Das ergibt keinen Sinn.
Nein,
das ist alles von Menschen erdacht. Der Katholizismus lehrt das Fegefeuer. Jetzt muss man zuerst wachsen und sich entwickeln. Und dann kann man aus dem Fegefeuer heraus oder man kann bezahlen, um aus diesem Fegefeuer herauszukommen. Da draußen gibt es so viel Unwahrheit. Und das Fegefeuer findet man nicht in der Bibel. Nirgendwo spricht es von einer Zwischenstelle. Sondern sie spricht über das, was du gerade sagtest. Entweder die Auferstehung des Lebens oder die Auferstehung des Gerichts.
Was macht diese ganze Sache mit dem Charakter Gottes? Der Charakter Gottes wird entstellt. Die Menschen sehen Gott nicht als liebenden Gott, Sie sehen ihn als rachsüchtigen Tyrannen, der Freude daran findet, Menschen diese wunderbare Welt zu zeigen, diesen wunderbaren Himmel zu zeigen und ihnen dann zu sagen, ach, sorry, nein, jetzt bist du wieder hier.
Ja, deswegen hat man da draußen so viele Atheisten. Ist mir doch egal, was mit mir passiert, dann passiert das ebenso. Denn ich kenne Gott sowieso nicht. Er ist ein tyrannischer Lehrer, der mit dem Stock bereitsteht. Und wir können es sowieso nicht auf seine Ebene schaffen. Das ist eine der Lehren. Also was bringt es dann? Das beschädigt das Bild von Gott sehr. Es ist sehr gefährlich.
Und diese Wahrheit kam während der Reformation wieder durch. Einige der Reformatoren glaubten es.
Stimmt, ja.
Wir können uns als erstes Martin Luther ansehen. Wir lesen hier, wir werden schlafen, bis er kommt und an das kleine Grab anklopft und sagt, Dr. Martin, steh auf, dann werde ich in einem Augenblick aufstehen und mit ihm auf ewig glücklich sein.
So sah er den Zustand der Toten. Das zeigt einfach, Martin Luther kam aus dem katholischen System heraus und sah, das kann nicht sein. Dieses ganze System mit dem Fegefeuer und alles, was man da lehrt, ist teuflisch.
Er
fährt fort, es ist wahrscheinlich, in meiner Meinung, dass mit ein paar sehr wenigen Ausnahmen die Toten ohne alle Sinne bis zum Tag des Gerichts schlafen. Mit welcher Autorität kann gesagt werden, dass die Seelen der Toten nicht schlafen, auf die gleiche Weise wie der Lebendige in der Zwischenzeit zwischen seinem Zubettgehen am Abend bis zum Aufstehen am Morgen in tiefen Schlummer fällt? Luther zeigte später auf, Salomo urteilt, dass die Toten schlafen und überhaupt nichts fühlen. Für die Toten gilt kein Zählen, weder von Tagen noch von Jahren. Doch wenn sie erwacht sind, wird es für sie den Anschein haben, dass sie kaum eine Minute geschlafen haben.
Das ist biblisch. Das war Martin Luther und nicht die Bibel, aber das glaubten die Reformatoren. Und es ist wahr, in einem Augenblick wird es der nächste bewusste Gedanke bei Gott sein, wenn man ihm gehorcht hat, ihn liebte und ihm glaubte.
Denke einmal, wie wunderbar das ist, wenn man zur Ruhe gelegt wird und das Nächste, was man sehen wird, ist, wie Jesus auf den Wolken wiederkommt, um einen mit nach Hause zu nehmen.
Jemand porträtierte die Szene einmal wie einen Autounfall. Also das ist kein schöner Gedanke, aber man sieht die Lichter auf sich zukommen, in einer Sekunde ist man weg und schläft und im Bruchteil einer Sekunde später sieht man ein anderes, viel helleres Licht. Was ist jetzt los? Es muss so unfassbar sein. Wir wollen nicht sterben, es gibt noch Arbeit zu tun für uns. Aber früher war ich vielleicht ein bisschen neidisch auf diejenigen, die Gott mit ihrem nächsten bewussten Gedanken sehen werden. Aber wir haben noch ein Werk zu tun.
Für sie ist es eine Sache von Sekunden. Und was für ein herrlicher Tag wird das sein, wenn man Jesus wiederkommen sieht, um uns zu holen.
Oh ja, wir haben noch William Tyndale, der auf Thomas More antwortet. Der war ein Anwalt und Richter. Er sollte Mönch werden, tat das aber nie. Zudem war er gegen die Reformation. Das war nun Tyndales Antwort. Und ihr, indem ihr sie, die Seelen der Verstorbenen, in den Himmel, die Hölle und das Fegefeuer steckt, zerstört ihr die Argumente, womit Christus und Paulus die Auferstehung beweisen. Und nochmals, wenn die Seelen im Himmel wären, sagt mir, wären sie dann nicht in einer so guten Lage wie die Engel? Welchen Grund gäbe es noch für die Auferstehung? Was hätte die Auferstehung noch für einen Sinn? Das ist gut formuliert. Der wahre Glaube hält fest an der Auferstehung. Die heidnischen Philosophen, die das leugneten, hielten daran fest, dass die Seelen als unsterblich ewig leben. Und der Papst schließt die geistliche Lehre von Christus und die fleischlichen Lehren der Philosophen zusammen. Dinge, die so unterschiedlich sind, dass sie nicht übereinstimmen können. Ja, Wahrheit und Irrtum. Nicht mehr als der Geist und das Fleisch es in einem Christen tun. Und weil der fleischlich gesinnte Papst einer heidnischen Lehre zustimmt, korrumpiert er die Schrift, um jene aufzurichten. Das ist ein großartiges Zitat, oder?
That's a great quote.
It is.
Wenn man Wahrheit und Irrtum vermischt, führt das doch nur zu noch mehr Irrtum. Dann bekommt man keine bessere Wahrheit.
Ja, und diese Täuschung ist unglaublich. Wenn man ein wenig Irrtum mit sehr viel Wahrheit mischt. Das ist ein etwas sarkastisches Zitat von William Tyndale. Nein, Paulus, du bist ungelehrt. Geh zu Meister Thomas More und lerne einen neuen Weg. Wir sind nicht die Elendsten, obwohl wir nicht auferstehen, denn unsere Seelen gehen in den Himmel, sobald wir tot sind. Und befinden uns dort in so großer Freude wie Christus, der auferstand. Und ich wundere mich, dass Paulus die Thessalonicher nicht mit dieser Lehre tröstete, wenn er sie gewusst hat, dass die Seelen ihrer Toten dort schon in so großer Freude sind, so wie Paulus es mit der Auferstehung getan hat, dass deren Tote wieder auferstehen werden. Wenn die Seelen nach eurer Lehre im Himmel in so großer Herrlichkeit wie die Engel sind, zeigt mir, welchen Grund es für eine Auferstehung geben sollte. Wieder genau dasselbe.
As great glory as the angels after your doctrine, show me what cause should be of the resurrection. Same thing again.
Yeah, exactly.
Genau, welchen Sinn hat eine Auferstehung, wenn man schon in den Himmel kommt, wenn man stirbt?
Ja, und Gott versuchte das in der Bibel auch den Sadduzäern zu erklären. Sie glaubten nicht an eine Auferstehung.
They didn't believe in the resurrection.
Ja, also das hatten die Reformatoren dazu zu sagen. Aber woher erhielten sie diese Informationen? Gehen wir also direkt zur Bibel und schauen doch, ob die Bibel irgendetwas darüber sagt, ob die Toten etwas verstehen, ob sie ein Bewusstsein haben. Prediger 9, Vers 5. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Im Vers 6 geht es weiter. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen. Und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht.
Nun, das ist interessant. König Salomo versuchte wirklich, das so gut wie möglich zu erklären. Die Toten wissen gar nichts. Ihre Erinnerung ist vergessen. Dann heißt es, all ihre Eigenschaften, ihre Emotionen, all das ist jetzt vorbei. Wenn man ein Geist wäre und herumschwebt und keinerlei Gedächtnis mehr hat, wie könnte das sein? Denn in Filmen werden Geister ja immer mit Gedächtnis dargestellt. Auch das andere Video, das wir das letzte Mal gezeigt haben, über das Mädchen, das ermordet wurde. Sie suchte nach ihrem Mörder. Aber warte, hier heißt es, all ihre Liebe, all ihr Hass, wie auch ihr Eifer sind längst vergangen. Warum sollte sie sich noch sorgen? Denn alles ist vergangen. Weißt du, was ich meine?
Sogar die Medien, als durch sie die geliebten Verstorbenen sprachen, da konnten diese sagen, was, wann und wo.
Ja.
Also wenn man gar nichts weiß, wie kann man dann sagen, was, wann und wo?
Richtig. Wie die eine, die sagte, ich war dort bei ihr. Oder wie im Film Der sechste Sinn. Als sie mein Grab besuchte, da sah ich sie. Aber das kann nicht sein, nach diesen zwei Versen von Salomo.
Ja, und in Vers 10 geht es weiter. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Plan, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Man kann also nicht mehr wirken, man kann gar nichts mehr tun.
Ich hätte noch auf diesen Vers warten sollen. Der ist noch aussagekräftiger.
Das ist Teil seiner Aussage. Und im Psalm 146, Vers 4 heißt es, schwindet sein Atem, wird er wieder zur Erde. Gleichen Tags sind seine Pläne zunichte.
Aus, vorbei. Das bestätigt und erklärt es einfach. Im Grunde ein Paralleltext. Ja, und dann haben wir einige Verse, die über den Schlaf sprechen. Hiob 14, Vers 12. So legt sich auch der Mensch nieder und steht nicht wieder auf, bis die Himmel nicht mehr sind, regen sie sich nicht und werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf. Nun, was bedeutet dieses, bis die Himmel nicht mehr sind? Ein kurzer Text dazu, 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das ist die Wiederkunft, der Tag des Herrn. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen. Also dann wird man zum ewigen Leben erwachen oder zum Gericht, bis die Himmel nicht mehr sind. Johannes 11, ab Vers 11, hier geht es um Lazarus. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger: Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Sie hatten ihn nicht verstanden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf.
Howbeit Jesus spoke of his death, but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep. So this is the.
Das ist also die Definition des Schlafes. Der Schlaf ist der Tod. 4 Tage später weckte er Lazarus wieder auf. Er stank schon. War Lazarus also im Himmel und freute sich mit der Engelschar und jedem anderen im Himmel? Und 4 Tage später weckte er ihn wieder auf und bumm, ist er wieder zurück im Grab? Wie wir es schon vorhin sagten, wird er bei seiner Wiederkunft die Geister zurückbringen und sie wieder in die Gräber stecken und sie auferwecken? Hier gilt das Gleiche. Nein, Lazarus war nicht im Himmel, er schlief.
Und hier sprach Jesus selbst. Hier bleibt uns keine Möglichkeit, eine falsche Vorstellung davon zu haben. Wir müssen uns einfach die Bibel ansehen und die Verse zusammentragen, was es denn bedeutet. Wie wir es schon in den vorigen Versen gelesen hatten, haben die Toten kein Bewusstsein. Sie arbeiten nicht. Sie haben keine Gedanken, keine Ideen, keine Emotionen. Und hier steht die Bedeutung, was der Tod ist. Er ist ein Schlaf.
Ja, nun, du magst träumen, aber hast du Emotionen und all diese Dinge, wenn du schläfst?
Nein, wenn man aufwacht, bemerkt man, oh, was geht denn da vor sich? Was passiert denn da?
Manchmal ist man so müde. Also manchmal bin ich so müde, wenn ich zu Bett gehe, dass ich mich gefühlt den Bruchteil einer Sekunde später frage, wie spät ist es eigentlich? Wenn ich dann auf die Uhr schaue, was? Ich habe 10 Stunden geschlafen? Was ist denn da los? Aber genau so ist es. Er weckte Lazarus auf und der sagt, hey Leute, er wusste es nicht, er schlief einfach. In Psalm 13, Vers 4 heißt es, schau her und erhöre mich, o Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke. Wieder eine Beschreibung als Schlaf.
Ja, der Tod wird mit dem Schlaf gleichgesetzt. Einfach, um diesen Gedanken ganz festzumachen, fahren wir mit ein paar Versen mehr fort. Apostelgeschichte 7, Vers 60. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er, als Stephanus gesteinigt wurde. 1. Könige 2, Vers 10. Und David legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt Davids. Daniel 12, Vers 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande.
Alles Paralleltexte, einfach um diese Tatsache fest zu zementieren. Paulus sagte, dass einige Verse aus dem Kontext herausnehmen. Also man kann alles aus dem Kontext herausreißen, aber man muss sich die Mehrheit der Texte in der Bibel ansehen. Wenn man mit einem Vers kämpft, dann vergleiche ihn mit der großen Mehrheit an Versen, die eine Sache deutlich definieren.
Ja, nimm den einfachen Text, der die Sache deutlich feststellt, so wie du sagtest, und dann geh zum komplizierteren. Ja, aber dieser erscheint widersprüchlich oder ist schwer zu verstehen. Also was bedeutet er? Dann sagt man, okay, aber all die leicht verständlichen Texte sagen das. Also dann muss dieser Vers, diese Vorstellung dazu passen. Ansonsten studiere ich die Bibel nicht so, wie ich sollte.
Sollte ich diesen einen Vers nehmen und darauf aufbauen? Ja, juhu, ich habe es, denn genau das wollte man ja hören. Man nimmt diesen einen Vers und baut seine Argumentation darum auf.
Also die ganze Bibel hindurch hat man dieses Konzept, dass man schläft, wenn man stirbt. Doch dann kommen manche und sagen, okay, aber als Jesus von den Toten auferstand, öffneten sich die Gräber und alle standen mit auf.
Da kann nicht jeder mit auferstanden sein, denn das waren die Erstlingsfrüchte. So wie es in der Schrift heißt. Aber lesen wir es doch in 1. Korinther 15 ab Vers 22. Denn gleich wie in Adam alle sterben, weil Adam fiel, sterben alle in Adam, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Denn er ist der zweite Adam, der kam. Vers 23, ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, er war der Erstling, er wurde auferweckt, er hatte das Leben in sich, denn er war Gott und er war vollkommen. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Man hat also zwei Ereignisse. Einmal die Auferstehung, es gingen schon Gräber auf, wir wissen nicht, wie viele da mit ihm in den Himmel hinauffuhren. Wir wissen, dass Mose schon länger dort ist, auch Elia und Henoch sind dort. Und jetzt gingen Gräber auf. Das bedeutet nicht, dass jeder im Himmel ist. Denn es heißt hier und auch in anderen Versen, die wir zuvor lasen, dass es erst später bei der Wiederkunft Christi sein wird. Dann Lukas 20, 38. Er ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen, denn für ihn leben alle. Er sprach über Abraham, Isaak und Jakob. Sie sind tot. Ihre Gnadenzeit ist schon um. Es ist nicht ein Gott der Toten, obwohl er sie eines Tages auferwecken wird. Aber er ist der Gott der Lebendigen. Also wir beten nicht durch Medien zu den Toten oder kontaktieren sie irgendwie oder irgendetwas derartiges. Gott ist lebendig. Wir beten ihn an und ihn loben wir.
Und wie wir es schon sagten, in Gott ist das Leben. Wir erhalten unser Leben. Wir sind am Leben wegen Gott. Er ist unsere Lebensquelle.
Ja.
Also die Leute haben viele Argumente und sie sagen, ja, dieser Vers, jener Vers und dieser Vers. Lass uns ein paar dieser Argumente betrachten und schauen, ob sie wirklich das sind, was die Leute behaupten.
Das deckt jetzt nicht alles ab. Ich vermute, dass es noch viele weitere gibt. Ihr könnt ja Fragen stellen, wenn ihr noch Fragen hinsichtlich anderer Verse habt. Aber das sind wohl die prominentesten, die wir sehen konnten.
Ja. Also 2. Korinther 5, Vers 8 lautet, wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn.
Also Leute sagen, dass sie lieber von ihrem Leib abwesend und in der Gegenwart des Herrn wären. Sie sehen darin Folgendes. Wenn man stirbt, dann ist man beim Herrn. So lesen sie diesen Vers. Doch wenn man es im Kontext mit all den anderen Versen zusammenliest, dann wird man erkennen, ja, wenn man stirbt, dann wird man in der Gegenwart des Herrn sein, aber beim nächsten bewussten Gedanken. Im Grunde sagt es das.
Also wir müssen etwas mit den einfachen Versen aufstellen, so wie wir es schon erwähnt haben, was die Situation ist, was passiert. Dann können wir sagen, okay, das ist die Situation, also wie passen diese Verse, die schwerer zu verstehen sind, dazu? Aber wir sollten uns nicht auf eine spezielle Sache fixieren, die wir nicht verstehen, sondern lieber die ganze Sache, die ganze Bibel lesen und uns auf Dinge fokussieren, die wir schon verstehen. Und später wird Gott einen bei den Dingen, die man nicht so deutlich versteht, in die Wahrheit führen.
Richtig. Die Mehrheit der Verse erschaffen eine Thematik, das ist die Wahrheit, wenn man ein Muster sehen kann, wenn man die Thematik sehen kann. Also als wir zuvor über die Gottheit sprachen, da sprachen wir auch über den Heiligen Geist. Konnten wir da alle Fragen beantworten? Es gibt so manche, die wir nicht beantworten können, weil uns Gott in seinem Wort darüber kein Licht gegeben hat. Mit allem anderen ist es genauso. Er gibt uns genug Information, um eine Thematik aufzubauen. Also wissen wir die Wahrheit. Und wenn wir hier wieder einen Vers haben, bei dem wir das Gefühl haben, dass wir diesen Vers nicht verstehen, dann stellen wir ihn doch in den Kontext. Das haben wir mit 2. Korinther 5, 8 gemacht. Genauso geht das. Wir wissen von den vorherigen Versen, dass wir nicht gleich sofort direkt in den Himmel gehen, wenn wir sterben. Das ist also der Kontext.
Mir ist das vorher auch passiert. Ich lese einen Vers und habe überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Und dann legt man ihn beiseite und irgendwann auf wundersame Weise liest man etwas ganz anderes und das beantwortet die Fragen, die man vorher hatte. Und dann ergibt es einen Sinn und man denkt sich, wow, Gott ist erstaunlich, wie er einen zur Wahrheit führt.
Ja, und unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Blickwinkel. Früher fragte ich immer, warum schreiben Sie es nicht anders, sodass ich es verstehen kann? Jeder denkt ja irgendwie anders. Jeder hat eine andere Persönlichkeit. Und andere sehen es anders. So wurde es geschrieben, verstehe es also im Kontext der Wahrheit.
Darum ist es wichtig, dass man den Heiligen Geist bittet, uns in die Wahrheit zu führen. Denn er ist der Urheber.
Ja, und der Vollender.
Also der nächste Vers, Philipper 1, Vers 23. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre.
Ja, das ist Paulus. Ich sitze so oft hier und denke, dieses Leben ist so schwer. Ich möchte einfach beim Herrn sein. Und das sagt er hier. Ich bin hin und her gerissen. Ich würde so gern dahin scheiden. Nimm mich weg aus dieser Welt. Aber später sagt Paulus, dass seine Arbeit jedoch noch nicht getan ist. Und für sie ist es besser, denn er hat das Wissen und Wahrheit.
Paul says, but his work isn't done yet. And it's better for them, because he has the knowledge and he has...
Für die Leute, denen er dient, ist es besser, dass er noch lebt. Also wird er das tun. Gott gibt uns eine Aufgabe. Er möchte, dass wir diese Aufgabe fertigstellen. Und er wird entscheiden, wann wir gehen. Nicht wir entscheiden das. Aber Paulus sagt einfach, oh Mann, ich wäre lieber gerne beim Herrn. Ich empfinde das jeden Tag so. Es wäre großartig, dort zu sein. Aber wir haben noch eine Arbeit zu verrichten.
Ich bin mir sicher, dass viele Leute genauso empfinden. Sie haben das Gefühl, dass sie viel lieber jetzt im Himmel wären, dann muss ich mich nicht mit all dem Bösen befassen, was in der Welt vor sich geht, um diesen Frieden zu haben. Aber das werden wir bald.
Wir müssen Teil der Lösung sein. Für Gott. Das treibt mich jeden Tag an. Ja, Herr, ich werde es tun.
Ja, bald werden wir bei seiner Wiederkunft sein. Und wir müssen die Wahrheit verbreiten. Wir müssen die Liebe zur Wahrheit verbreiten, sodass alle Menschen auf dieser Welt sich uns ebenfalls an diesem herrlichen Tag anschließen können.
Can also join us in that glorious.
Ja, und je schneller wir das tun, je mehr Leute wir haben, um das Evangelium zu verbreiten, desto schneller kann er kommen.
The quicker he can come.
Ja, das ist nichts, was ich für mich behalten und sagen kann. Nein, das ist das Einzige, ich möchte nicht, dass derjenige oder diejenige mit mir im Himmel ist, also werde ich es für mich behalten.
Stimmt, das wäre selbstsüchtig.
Dann hätte man nicht den Charakter.
Ja, stimmt.
Nun der nächste Vers in Lukas 23, Vers 43. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist wahrscheinlich der am häufigsten gebrauchte Vers, um zu sagen, dass wir im Himmel sind, gleich nachdem wir sterben. Weil Jesus das am Kreuz sagte.
Ja, und warum? Weil es im Englischen heißt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Zuerst einmal hat der ursprüngliche Text hier kein Komma.
In Paradise. Now, first of all, the original text does not have that comma in that place.
Ja, das macht einen großen Unterschied. Und der Text ist inspiriert. Nicht aber die Zeichensetzung.
Richtig.
Dein Vater hat das einmal erklärt. Bei wichtigen rechtlichen Dokumenten hat man keine Zeichensetzung, denn dann muss man aus dem Kontext bestimmen, was darin gesagt wird. Ja. Denn wie wir hier sehen können, kann dieses kleine Komma einen riesen Unterschied machen.
Einen Riesenunterschied. Wenn dieses Komma wirklich an diesem Platz sein sollte, dann wäre alles, was wir bisher gelesen haben, null und nichtig gemacht. Da stimme ich dir zu. Aber es gibt einen Weg, um das zu bestätigen, ob es wirklich wahr ist. Also ich lese es mal betont. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wann stieg er zum Vater auf?
Stieg er sofort an diesem bestimmten Tag auf?
Nun, er starb an diesem Tag und er hielt den Sabbat in seinem Tod. Das heißt, er war am Sabbattag im Grab. Und dann stand er am ersten Tag wieder auf.
Und dann kam Maria zu ihm. Und was sagte er zu Maria?
Rühre mich nicht an, ich bin noch nicht zum Vater aufgestiegen. Also zu diesem Zeitpunkt, an diesem Tag, war er noch nicht aufgestiegen. Erst danach stieg er für kurze Zeit auf.
Also das ist für mich auch sehr interessant. Denn ich hatte einmal mit jemandem nicht ein Streitgespräch, aber eine Diskussion. Und es hieß, wir können beweisen, dass wir gleich, wenn wir sterben, in den Himmel gehen. Und genau diesen Text verwendete er dazu. Und ungeachtet all der anderen Texte, die man ihm gab, klammert er sich nur an diesen einen Text. Das war das Einzige, was er verwenden konnte. Und er sagte andauernd, ja, aber das sagt dieser Text aus.
Ein Musterbeispiel dafür, dass er genau das hören möchte. Und es ist vielleicht nicht nur das, was er hören möchte, denn vielleicht ist er traditionell darin eingebunden. Familie, Freunde, eine ganze Community in der Kirche, die er verlassen müsste. Ich verstehe den emotionalen Teil daran schon. Er müsste sein Leben, sein ganzes Leben zurücklassen. Wegen dieses Kommas. Hey, es ist ein Komma. Und er muss alles hinter sich lassen, wenn er an die Wahrheit glaubt. Dann muss er alles hinter sich lassen. Das ist schwer.
In the truth. Yeah. He has to then leave it all behind. It's tough.
It is. Ja, das ist es. Und ich weiß noch, als ich jung war, als meine Großmutter starb, da hieß es, aber schau in den Himmel. Siehst du den Stern da oben? Das ist deine Großmutter, die vom Himmel auf dich herabschaut. Sie schaut, was geschieht. Sie passt auf dich auf. Und viele meinen, ja, aber das ist die einzige Möglichkeit, wie man die kleinen Kinder trösten kann, nämlich damit. Aber es ist nicht wahr, es ist eine Einbildung, etwas, von dem man sich wünscht, dass es wahr wäre. Aber wenn man ihnen die Wahrheit gibt, dann tröstet es sie noch mehr. Denn jetzt denken sie, ja, aber diese Person, dieser geliebte Mensch, der solche Schmerzen hatte, schläft jetzt voller Frieden. Und sie werden auferstehen, wenn Jesus kommt.
Ich muss sagen, es war schon schwer, als ich es meinem Sohn erklären musste, als unser Hund starb. Das ist schon schwer bei einem Hund, aber das gab ihm Trost, dass er keine Schmerzen mehr hat und schläft. Das tröstete ihn sehr. Er fragte schon, werde ich ihn wiedersehen? Was wieder ein anderes Thema ist. Aber es gibt uns schon Trost, dass unsere Lieben schlafen und nicht diese ganzen Probleme auf Erden sehen. Mit ihren Kindern und überhaupt. Sie schauen nicht auf uns. Wir haben unseren Schutzengel. Die Toten werden sehr oft die Schutzengel genannt. Und das heißt, mein Schutzengel ist mein Vater, der verstorben ist. So funktioniert das nicht. Es wäre doch auch nicht fair, einem verstorbenen Menschen diese Bürde aufzuerlegen, der jetzt all diese Qualen auf Erden sehen müsste. Das ergibt keinen Sinn.
Wäre das ein Gott der Liebe, wenn jemand zusehen müsste, wie seine Lieben, ich nehme da mal ein extremes Beispiel, vergewaltigt würden? Lege darin irgendeine Freude. Der Himmel soll doch voller Freude sein, weil unsere Tränen werden abgewischt werden. Bedeutet das dann, dass man hinunterblicken und sehen würde, wie jemand vergewaltigt, ermordet oder gefoltert wird und dabei keine Träne vergießen und alles freudevoll finden würde?
Nein, das ergibt keinen Sinn.
Also auch das zerstört den Charakter Gottes. Diese Qual, diese Folter zu sehen, das ist keine Liebe.
Nein, das ist es nicht.
Also unser letztes Argument kommt vom 1. Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 13 bis 17. Hier heißt es, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Das ist der Vers, der mich tröstete, als mein Vater starb. Es gab mir Trost bei seinem Tod, als all seine Schmerzen vorbei waren. Er schläft jetzt. Dann heißt es weiter, und dieser Vers wird gern von Leuten aufgegriffen, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit.
Am liebsten würde ich mich rückwärts durcharbeiten. Wenn man sich die Wiederkunft anschaut, die Stimme des Erzengels, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Sie werden als erstes auferstehen. Wir haben die 144.000, die lebendig sind, für die Elia symbolisch steht, und die im Grab, für die Mose symbolisch steht. Sie werden zuerst auferstehen. Sie werden im Grab sein. Und wenn man dann weiter nach vorn geht, was bedeutet der Vers 14 tatsächlich?
First they'll be in the graves. And then if you work it back, I mean, what does verse 14 actually mean?
Ja, was bedeutet der Vers 14 dann? Wenn Jesus zu dieser Erde zurückkehrt, hat er eine Aufzeichnung von jeder einzelnen Person bei sich. Er kommt und weckt die auf, die in ihm schliefen.
Denn sie sind in Christus. Er bringt die Aufzeichnungen von ihnen mit sich, denn sie befinden sich in ihm. Sie sind das geistliche Israel, und er weckt sie auf.
Und Vers 17 sagt deutlich, dass die Lebenden und die auferstandenen Toten zusammen den Herrn in der Luft treffen werden.
Ja, in der Luft. Sie werden alle beim Herrn sein, alle Zeit. Nochmals, ich weiß schon, dass es verwirrend sein kann, dieser Vers 14, worin es heißt, dass Gott die Entschlafenen mit ihm führen wird. Aber wieder wissen wir aus dem Kontext, also das Studium hier ein wenig, dort ein wenig, dass die Toten sich in den Gräbern und nicht im Himmel befinden. Sie kehren nicht kurzzeitig in die Gräber zurück, um auferweckt zu werden.
And they will not be in heaven and return to the graves and then be resurrected.
Stell dir das einmal vor. Ich sehe das nicht. Man ist im Himmel und dann im Grab.
You're in the graves.
In ihrer Denkweise, in ihrer Theorie haben sie Jesus schon getroffen. Das ergibt einfach keinen Sinn.
Doesn't make sense.
Ja, dieser letzte Satz. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Nach dieser Auferstehung werden wir für immer beim Herrn sein.
Ich kann es nicht erwarten. Ich kann es wirklich nicht erwarten.
Ich kann es auch nicht erwarten.
Gut, jetzt wird die Zeit zum zweiten Mal langsam knapp. Also, machen wir weiter. Aber es liegen noch so viele Dinge vor uns. Also, dieses Studium über den Zustand der Toten kommt in der Bibel zu diesem Schluss. Doch was wird in den letzten Tagen passieren? Lass uns in Sign of the Times lesen.
What's going to happen in the last days? Let's read in Signs of the Times as the Spirit.
Wenn der Geist Gottes immer mehr von der Erde zurückgezogen wird, wird Satans Macht immer mehr offenbar. Die Kenntnis, die er davon hatte, mit Gott als schirmender Cherub in Verbindung zu sein, wird er jetzt dazu nutzen, seine Untertanen, die von ihrem hohen Stand gefallen sind, neu zu ordnen. Er wird jede Kraft seines erhabenen Intellekts nutzen, um Gott falsch darzustellen und Rebellion gegen Jesus Christus, den Befehlshaber des Himmels, zu entfachen. Wie er es schon immer machen wollte. Er war immer gegen Christus. In der Synagoge Satans bringt er jene Handlanger unter sein Zepter und in seinen Ratschluss, die er dazu verwenden kann, um seine Verehrung voranzutreiben. Nun, das sind menschliche Handlanger. Es sollte nicht seltsam erscheinen, eine Art von Vornehmheit und eine Manifestation intellektueller Größe im Leben und Charakter derer vorzufinden, die von gefallenen Engeln inspiriert sind. Satan kann wissenschaftliche Kenntnis bewirken und Menschen kapitelweise Philosophie geben. Er ist mit Geschichte vertraut und in weltlicher Weisheit bewandert. Satan wird seine Werkzeuge benutzen, um diabolische Mittel und Methoden voranzutreiben, um die Heiligen Gottes zu überwinden. Doch Gottes Volk kann ruhig auf dieses ganze Arrangement des Bösen blicken und zu dem triumphierenden Schluss kommen, weil Christus lebt, leben auch wir. Die Verschwörung des Bösen wird am Ende vernichtet werden. Das versuchten wir die ganze Zeit schon zu sagen. Das ist so gut formuliert. Wir müssen keine Angst haben.
Hey, we don't have to be afraid.
Ja, wir haben die Bibel, um zu wissen, was die Wahrheit ist. Und der Teufel versucht alles in seiner Macht Stehende, um uns zu täuschen und zu verführen. Und wenn wir nicht in die Bibel schauen, um zu sehen, was stimmt, könnte er Erfolg haben. Also der interessante Teil in dem Abschnitt dieses Zitats, das du vorgelesen hast, war für mich, als es hieß, Satan kann wissenschaftliche Kenntnis bewirken, das ist doch sehr interessant. Denn es gibt ein Buch mit dem Titel »Im Bann des Bösen«, das von Roger Monroe geschrieben wurde. Ich möchte jeden da draußen ermutigen, dieses Buch zu lesen, denn es bietet so viel Einblick in das, was auf dieser Welt vor sich geht. Und es macht einem auch die Täuschung bewusst, die Satan vornimmt. Das Folgende stammt aus diesem Buch. Es ist eine Geschichte, deren Augenzeugen er wurde.
that he witnessed.
Es muss 2 oder 3 Wochen später gewesen sein, als wir dieses schöne Gebäude betraten, das der Satanspriester uns begrüßte und hinzufügte: Diesen Abend werdet ihr Zeuge einer sehr interessanten Seance werden. Ein alter Bekannter von mir ist zu Besuch in unserer Stadt, ein feiner Herr, ein großer Professor antiker Geschichte, ein Historiker im vollsten Sinn des Wortes. Er steht in Verbindung mit einigen der großen französischen Universitäten und sein reichhaltiges Wissen faszinierender geschichtlicher Details ließ ihn auf seinem Gebiet herausragend werden. Oder sollte ich sagen, dass die Geister ihn großartig gemacht haben? Denn sie haben ihn mit Wissen über das Unbekannte versorgt, was mit antiker Geschichte zusammenhängt. Diesen Abend wird er mittels eines Trance-Mediums durch die Hilfe der Geister viele unbekannte Details von Napoleon Bonapartes Kriegsunternehmungen enthüllen. Ein Trance-Medium stimmt zu, dass ein Geist in dessen Körper eindringt und dabei die volle Kontrolle über dessen physische und mentale Fähigkeiten übernimmt und so als Mittel für die Geister benutzt werden kann, um besser mit Menschen zu kommunizieren. In einer solchen Sitzung, wie sie diesen Abend stattfinden wird, ist es in der Vergangenheit gelegentlich schon passiert, dass zu unterschiedlichen Zeiten 6 bis 12 verschiedene Geister in den Körper des Trance-Mediums eingedrungen sind, je nachdem, was von ihnen gefordert wurde. In einem bestimmten Fall mag ein bestimmter Geist viel Wissen über bestimmte Punkte der Geschichte haben, aber ihm mag das Wissen über andere Details fehlen. In diesem Fall wird der Geist auf einen anderen Geist verweisen, der dann seinen Platz einnimmt, der dann sehr sachkundig zu diesem bestimmten Thema ist, da er bei den Ereignissen, die sich zu dieser bestimmten Zeit ereigneten, anwesend war und damit zu tun hatte. Tatsächlich sind die Geister so präzise mit ihren Informationen, die sie weitergeben, dass es in einem Fall, als es um einen Menschen ging, der eine Rede gehalten hatte oder irgendeine Form der verbalen Erörterung, der geistfähig war, nicht nur die gesprochenen Worte wiederzugeben, sondern selbst die Klangfarbe und die Stimme der Person, die hier sprach.
Das ist doch interessant. Und das geschieht im Spiritismus sehr oft auf der Welt. Und es wird sehr bald wieder geschehen.
Ja. Die Geschichte fährt folgendermaßen fort. An einem Punkt wurde auf eine bestimmte Unterhaltung zwischen Napoleon und einem seiner kommandierenden Offiziere verwiesen. Der Oberratgeber, ein hochrangiger Geist, sagte aus, dass es für Alphonse und Remy, zwei Geister, wünschenswert wäre, wenn sie für die Detailgenauigkeit den Dialog, der zwischen den zwei Männern stattfand, wiedergeben würden. Es war unfassbar zu beobachten, wie die Stimme sich vollständig änderte, als ob zwei unterschiedliche Individuen miteinander sprechen würden. Ich wandte mich an George und sagte: Das ist fantastisch, was für eine Offenbarung. George lächelte und sagte: Wenn du das eindrucksvoll findest, warte, bis du hörst, wie die Geister die Stimmen von Menschen reproduzieren, die du gekannt hast und die schon lange tot sind. Das haut einen wirklich um.
Genau das können wir in den letzten Tagen erwarten. Und Satan wird Christus nachahmen. Wir wissen, dass das passieren wird. Es steht in der Bibel und er kann höchst herrlich wirken mit einer überaus melodischen Stimme, wie rauschende Wasser. So wie Gottes Stimme die Zeitalter hinweg beschrieben wird. Wenn man zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wahrheit gegründet ist, also sogar die Auserwählten befinden sich in Gefahr, verführt zu werden.
As God's voice has been depicted over the ages, this, if you're not settled in the truth at this point, you know, even the elect is in danger of being deceived.
Und weil wir bisher von Gott beschirmt und beschützt wurden und nicht an diesen Dingen teilgenommen haben, haben wir das Gefühl, es würde nicht existieren.
Things like this. We feel that it doesn't exist.
Ich kenne viele Leute, die sagen, gib dem Teufel nicht so viel Aufmerksamkeit. Sie sagen, nein, der Teufel existiert zwar, aber wir wollen nicht über ihn und das, was er tut, nachdenken oder über das, was die bösen Geister tun. Aber es ist real, es ist eine Realität. Und in dieser Geschichte oder bei diesem Ereignis sehen wir, dass ein Professor von Geistern unterrichtet wird. Daher bezieht er seine Informationen. Diese Welt ist viel mehr im Okkulten, als wir es gern glauben würden.
Ja.
Und was du sagtest, dass wir Satan zu viel Raum zugestehen. Danach wird meist gesagt, aber Gott ist viel mächtiger.
Only and what they would say after that is God is way more powerful. They're right.
Und da haben sie recht, in diesem Sinn haben sie recht. Doch wir müssen uns diese Macht erschließen, nicht wahr? Und ja, er ist mächtiger. Doch das hat nichts mit dem zu tun, was wir sagen. Denn man selbst als Einzelperson hat ja die Wahl. Entweder nutzt man die Kraft Gottes, sodass man von der Verführung von Satan befreit wird. Verstehst du, was ich zu sagen versuche? Man muss schon wissen, was Satan vorhat. Das muss man schon, denn es kommt.
There's no point in, you have to know what Satan is up to. You have to, because it is coming.
Und wir müssen bereit sein, wenn es kommt. Wir müssen in Christus sein. Jedes Mal heißt es, in Christus. Er wird uns auferwecken. Er wird die Aufzeichnungen mitbringen. Immer müssen wir in Christus sein. Ansonsten werden wir verführt.
Ja.
Das ist eine wirklich interessante Geschichte. Wow. Und das passiert überall auf der Welt. Das ist nur eine Geschichte.
Wenn man danach sucht, findet man es überall. Sogar in Fällen, in denen man sich denkt, nein, diese Person würde niemals mit derartigen Sachen zu tun haben. Und man wird überrascht sein. Es geht viel mehr vor sich, als was man sieht.
Und als ich mich, als wir uns auf dieses Thema vorbereiteten, also das war wieder ein Augenöffner für mich. Ich wusste es schon davor, aber es gibt so viele Schriftstücke und Videos da draußen. Ich rede da gar nicht von Hollywood, sondern von Medien. Die fingen schon mit 4 Jahren an, Geister zu sehen. Und sie sprechen mit Dämonen. Was meinst du, geschieht auf den höchsten Ebenen auf unserer Welt? Die Eliten, also die höchsten Ebenen. Auf welchen Ebenen wird da in Wirklichkeit mit Dämonen und vielleicht mit Satan selbst kommuniziert?
On which level are they actually communicating with demons and with maybe Satan himself?
Well, wie viele Präsidenten haben Kontakt mit Aliens?
Und alle haben sie jesuitische Bildung. Alle haben sie, mein Dad hat auch früher darauf hingewiesen, also wenn man im Politikgeschäft ist, ist man in irgendeiner Form jesuitisch unterrichtet. Egal ob direkt oder indirekt.
In some way or form, you are Jesuit trained, you know, whether it's directly or indirectly.
Aber es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles, was jetzt sichtbar wird, hat bis zu einem gewissen Grad schon in der Vergangenheit stattgefunden. Wir lesen in Patriarchen und Propheten. Der heutige Spiritismus ist nur eine Wiederbelebung der Zauberei und Dämonenverehrung in neuer Form, die Gott seit alters verboten und verurteilt hat. Die Schrift sagt voraus, dass in den letzten Zeiten werden etliche vom Glauben abfallen und Anhang den verführerischen Geistern und Lehren böser Geister. 1. Timotheus 4, Vers 1. In seinem zweiten Brief an die Thessalonicher weist Paulus auf die besondere Wirksamkeit Satans im Spiritismus hin als Zeichen für die bevorstehende Wiederkunft Christi. In Verbindung damit erklärt er, denn der Frevler wird auftreten in der Macht des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern.
Wo stehen wir im Strom der Zeit?
Wie nah sind wir der Wiederkunft Christi?
Wir sind sehr nah dran. So viele dieser Dinge, wie ich schon sagte, wir wurden darauf vorbereitet. Und wir sehen so viele neue Dinge. Wir wussten schon davon. Aber wir haben nicht nach diesen Dingen in ihrer Gänze gesucht und nachgeforscht. Es geschieht wirklich viel im Finsteren. Schon länger geschieht viel im Finsteren. Und wir haben einen Punkt erreicht, wo das einen Höhepunkt erleben wird. Schon sehr bald.
Ja.
Ja, alles ist schon darauf vorbereitet, sich auf einen bestimmten Punkt hinzubewegen. Also müssen wir uns in Acht nehmen. Wir müssen uns vor der Täuschung hüten. Das nächste Video, das wir uns ansehen, trägt den Titel Vorsicht vor den Engeln.
Da gab es zwischen 1983 und 1988 eine Gruppe von 19 Leuten oben in Oregon. Sie hatten darum gebeten, Engel zu sehen. Sie fühlten sich wie viele der evangelikalen Gemeinden in diesem Land, dass die Zeit gekommen sei, Gott darum zu bitten und, hey, bitten wir ihn doch, etwas für uns zu tun, dass er uns Engel schickt, die mit uns sprechen, wie es die Leute in biblischer Zeit taten. Und der Engel, der kam, sagte, wir kommen vom Thron Gottes, wunderschöne, herrliche Engel.
Über einen Zeitraum von 5 Jahren hinweg dokumentierte die Gruppe Interaktion mit 160 Engeln, die Versprechungen machten und deren Vertrauen und Liebe gewannen. Ein strahlendes Wesen, das behauptete, Jesus zu sein, erschien der Gruppe und bestätigte das Wirken der Engel.
Engel, seht meine Kinder. Kinder, seht meine Engel. Jesus sprach zu uns. Da waren viele Engel im Haus. Jesus wuchs, bis er durchs Dach des Hauses reichte. Dann verblasste seine Herrlichkeit und er war verschwunden.
Also diese Gruppe, die Besuche und Bibelstunden von Engeln empfing, endete schließlich damit, andere Leute umzubringen.
Das erinnert mich an Kulte, auch in Liebe. Ich vergaß das vorhin zu erwähnen, die alle gemeinsam Gift trinken und gemeinsam sterben, weil sie diese Botschaft von Geistern oder sogar Engeln erhalten haben und sie bringen sich um. Also das ist interessant. Warum brachten sie andere Leute um?
Nun, die Engel sagten ihnen, dass sie es machen sollten. Sie sagten ihnen, Gott möchte, dass ihr das tut. Und in diesem Video sieht man auch, dass die Engel, ihre Gegenwart und ihre Authentizität von Jesus bekräftigt wurde, der ihnen dort erschien.
Würde er Leuten erscheinen und ihnen das sagen? Also sie verbinden das. Also das sehe ich hier. Sie verbinden das mit dem Alten Testament, so wie er es sagte. Im Alten Testament erschienen sie einigen Patriarchen und Propheten. Und auch sie baten in biblischer Zeit Gottes Volk, andere zu vernichten. Und so dachten sie jetzt, also sie legten die Realität fehlgeleitet am Alten Testament falsch aus.
In Bible times, and that's not why they think that they misaligning the new, you know, the Old Testament with reality.
Und das passierte nicht sofort. Der Engel erschien nicht und sagte gleich, tötet diese Person. Erst gewannen sie das Zutrauen der Menschen, sodass die Leute meinten, okay, was sie sagen, ist wahr, und ich muss dem folgen, denn dann werde ich Gott verherrlichen. Und wie kann man denn nicht, wenn Jesus kommt und einem sagt, das sind meine Engel, die ich euch gesandt habe?
Oh, das ist gruselig.
Now that's scary.
Ja, das ist es.
Und gefährlich.
Über das nächste Video hatten wir in unserer letzten Folge gesprochen. Über diesen Mitbegründer der Satanskirche, dem Jesus erschienen ist.
In Südafrika.
Ja, in Südafrika. Also hören wir der Erfahrung zu, die er hatte.
Da gab es ein Treffen des Kirchenrates und alle kamen zusammen und wir sprachen darüber, was wir als nächste Schritte machen könnten, um die Kirche voranzubringen. So, sie meinten, anstatt, dass wir die kleinen Dinge mit Karten und bla 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 zu machen, warum machen wir nicht ein Ritual? Es gibt da dieses eine Ritual, das wäre eine Beschwörung. Das meint, das ist ein dämonisches Cluster. Was ich da beschwören sollte, ein dämonisches Cluster ist eine Ansammlung, eine Gruppe von bestimmten Dämonen, die eine bestimmte Herrschaft hat. Und also nun, also ich fing an, das Ritual alleine durchzuführen. Ich machte den ersten Teil davon.
Ja.
Und dann plötzlich direkt vor meinem Gesicht. Und ich...
Wer war das?
Jesus. Und weil ich zu diesem Zeitpunkt nie an Christus glaubte, also ich denke, sehr wissenschaftlich und atheistisch und all das, ich sagte mir, nein, das ist entweder ein Dämon oder macht einen Streich mit mir, spielt oder ich halluziniere gerade. Und ich war erschrocken. Ich war ehrlich erschrocken, denn ich dachte, wenn das Jesus ist, dann stecke ich in Schwierigkeiten. Und ich sagte ihm, ich habe Angst. Entschuldigung. Und er überflutete mich mit Liebe, mit so viel Liebe. Und von diesem Augenblick an begriff ich, beim Radiosender war das Gleiche. Und von diesen zwei anderen Leuten, die es mir ein Jahr davor gezeigt hatten, als ich extrem hässlich zu ihnen war, da liebten sie mich einfach bedingungslos. Entschuldigung, das ist für mich immer noch, das war so eine machtvolle Erscheinung, Erfahrung. Und ich kann es nicht glauben, denn danach hatte ich mein ganzes Leben Ausschau gehalten und sagte, nun, du hast dich nie dafür geöffnet. Und ich begriff, ja, das war das erste Mal, dass ich mich selbst so sehr für die geistliche Welt geöffnet habe. Und ich fragte ihn, was ist mit Gott? Und er sagte, wenn du mit Gott sprechen möchtest, können wir das machen.
Wo soll man anfangen?
Das ist verrückt.
Ja, das ist es. Man kann sehen, dass er mit dieser Erfahrung eine emotionale Verbindung hat.
Ja.
Also wie schwierig ist eine Unterscheidung, ob das wahr ist oder falsch? Aber sich die ganze Herangehensweise anzuhören, also er war mit einem Ritual beschäftigt und inmitten des Rituals, womit er gerade beschäftigt war, erschien ein Dämon. Und er spielt darauf an und fragt sich, ist das ein Dämon, der mir einen Streich spielt? Ich denke, das ist der einzige wahre Teil dabei.
Wahrscheinlich vergleicht man das mit Paulus, als er auf dem Weg nach Damaskus war. Er steinigte die Jünger, also Stephanus und all das, und dann erschien ihm Jesus. Wahrscheinlich wird das damit verglichen, aber dieses »Die Liebe überflutete mich«. Gab es irgendeine Veränderung? Ich weiß es nicht. Ich kann über diese Person nicht urteilen.
He flooded me in love. Was there any change? I don't know. I can't judge this person.
Nun, danach verließ er die Kirche Satans, aber man muss sich auch die anderen Dinge ansehen, die er sagte. Und in der letzten Folge sprachen wir darüber, als er sagte, es geht nicht um die Religion, es geht um Liebe. Wir verpassen das Wesentliche total. Und es gibt noch viele andere Aussagen von ihm. Er stellt an anderer Stelle fest, am Anfang waren wir alle Götter. Und wir wollten eine Erfahrung haben, die von der Quelle getrennt war. Also da fand die Schöpfung statt und wir leben unsere Schöpfung. Also ist das in irgendeinem Sinn biblisch?
Und diejenigen, die sich an die Bibel und nur die Bibel halten, werden für viele dieser Leute ein Hindernis sein. Denn sie werden so frustriert sein, dass wir nicht in einer liebenden Atmosphäre handeln. Denn wir werden ihnen sagen, ihr müsst das tun, was die Bibel sagt. Die Zeit kommt, in der es ein Gericht geben wird. Auf der Grundlage von Gehorsam. Auf der Grundlage von Gottes Gesetz.
You know, the time is coming when there will be a judgment, you know, based on obedience, based on God's law.
Und ja, es ist Liebe. Aber ich kann sehen, wie das total im Graben landet. Es ist nicht Liebe, wenn wir anderen sagen, urteile nicht über mich. Urteile nicht über mich. Wir sind ja alle gerettet. Da wären wir wieder bei Bab El, diesem eigenen Tor zum Himmel. Alle, viele Religionen können Gott finden. Die Moslems können es, diese und jene können es. Am Ende des Tages wird es eine Erweckung geben. Und wer sich in Babylon befindet und Gott so folgt, wie es seinem Kenntnisstand entspricht, der wird aus Babylon herauskommen.
And they follow God with that which the knowledge that they have. They will come out of Babylon.
Viele von ihnen. Ich verurteile da nicht. Ich weiß nicht, wohin es diesen Mann schließlich verschlagen wird. Er tut mir auch leid. Aber viele von ihnen werden sich immer weiter weg vom wahren biblischen Standpunkt bewegen. Und zusammen mit der Mehrheit werden sie von Satan getäuscht und verführt werden.
And with the majority, they're going to be deceived by Satan.
Ja, ich hoffe wirklich, dass diese Person eine wirkliche Erfahrung mit Jesus machen wird, mit dem Jesus der Bibel.
Ja.
Nicht mit jemandem, der ihm sagt, dass es in Ordnung ist, die Dinge zu tun, die er tut. Das ist nicht Jesus.
Ja, und liebe mich einfach dafür, wer und was ich bin. Also das ist eine feine Trennlinie, dass es tatsächlich schwer ist, über diese Konzepte zu sprechen. Auch in der charismatischen Bewegung. Es sieht wirklich manchmal so aus, als ob sie Gott lieben, aber sie ändern ihren Lebensstil nicht. Ja, wenn sie aus der Satanskirche herausgehen und Jesus finden. Aber was wir auch bei der Musikindustrie sahen, vieles, was wir spielten, viele dieser Leute finden Jesus, aber sie ändern ihre Wege nicht. Sie sind von Gott angenommen. Sie nehmen Gott als ihren Herrn und Erlöser an, aber sie machen nicht das, was Jesus zu der Frau sagte, die man beim Ehebruch ertappte. Geh und sündige nicht mehr.
Wenn man sich Liebe betrachtet, ist Gehorsam an die Liebe geknüpft. Man kann keine Liebe ohne Gehorsam haben. Das ist kein Gehorsam, bei dem man gezwungen wird, etwas zu tun. Dieser Gehorsam entspringt der Liebe. Man möchte diese Dinge tun. Jesus sagte, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. So beweise ich jemandem meine Liebe, indem ich die Dinge tue, die ihnen gefallen.
Ja, ihnen zu gefallen. Genauso ist es im häuslichen Umfeld. Das Zuhause wird im Geist der Weissagung immer als kleiner Himmel bezeichnet, weil man sich gegenseitig gefallen will. Warum kämpft man? Wegen des Stolzes. Weil einer seine Wege gehen möchte. Und deshalb gibt es Scheidungen. Doch wenn man sich liebt und sich immer gefallen möchte, man muss sich nur Gott, den Vater und den Sohn ansehen. Sie verherrlichen sich immer gegenseitig. Und das ist Liebe. Du hast recht, es ist Gehorsam.
Ja, es geht nie um das Ich, sondern um den anderen.
Indem man die Gesetze akzeptiert. Es ist kein solcher Gehorsam, bei dem man ruhig dasitzt und einem Tyrannen gehorcht. Es ist ein Akzeptieren. Nun, nicht einmal ein Akzeptieren, sondern ein damit Übereinstimmen. Und dann führt man es aus.
Ja, wir bewegen uns also auf einen Punkt zu, an dem das noch viel vorherrschender sein wird. Wir sahen jetzt zwei Erfahrungen, bei denen Jesus erschien. Aber da gibt es jemanden, er heißt Will Barron, der ein Buch mit dem Titel Deceived by the New Age schrieb. Darin stehen ein paar sehr interessante Dinge. Zuerst heißt es, plötzlich stand ein Mann, von dem ein intensiv golden-weißes Licht ausging vor mir. Mein erster Eindruck war, dass diese mysteriöse, leuchtende Gestalt wie Jesus Christus aussah. Sofort tauchte ein starker, intuitiver Gedanke oder eine Gewissheit auf, die mir sagte, dass diese Person Dual Cool war, das hochrangige Mitglied der Weißen Bruderschaft der Meister. Ein anderer Name dafür ist die Hierarchie oder die Hierarchie der Meister. Er fährt fort. Er war der Meister, der Alice Bailey die Inhalte ihrer metaphysischen Bücher diktiert hatte, die sie unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht hatte. Ich bemerkte, wie seine goldenen, lockigen Haare auf seinen Schultern lagen. Er trug ein langes, weißes Gewand. Seine Arme hingen zur Seite und seine Füße waren vom Licht verborgen, das seine ganze Gestalt umgab. Obwohl es mir wegen des intensiven Lichts, das noch stärker von seinem Gesicht auszugehen schien, schwer fiel, seine Gesichtszüge zu unterscheiden, sah er sehr schön und würdevoll aus.
Einer der hochrangigen Dämonen.
Ja, und wenn man sich Hollywood oder die Welt da draußen anschaut, porträtieren sie den Teufel immer als übles Wesen. Wenn man diese herrliche Erscheinung voller Licht sieht, assoziiert man das nicht mit einem Dämon.
So wie es einem gesagt wurde, mit Hörnern und ganz rot mit einer Forke in der Hand.
Mit der Forke. Also das ist so gefährlich. Er fährt fort. Mittels telepathischer Kommunikation war Dwight Cool fähig, die Inhalte von 25 Bänden voller esoterisch-metaphysischem Wissen wörtlich durch eine Frau namens Alice Bailey zu diktieren. Die Bücher, die zwischen den Jahren 1919 und 1949 erschienen, liefern viel lehrmäßige Grundlage für das, was sich jetzt als New Age-Bewegung herangebildet hat. In seinen von Alice Bailey verfassten Büchern behauptet Dwight Cool, dass er ein älteres Mitglied einer Gruppe von Leuten ist, die die Hierarchie der Meister genannt werden. Er hat viele Menschen von seinem Denken verführt, dass er ein Abgesandter Gottes ist. In Wahrheit ist er einer der hauptsächlichen Geistwesen, das die New Age-Bewegung orchestriert. Dwight Kuhl behauptet, dass er als Teil seiner Arbeit für Gott zu einem speziellen Projekt berufen wurde, der Menschheit die Lehren des New Age für eine neue Weltreligion zu bringen.
Wow, zuerst einmal schrieb diese LSA Bailey diese Bücher zwischen 1919 und 1949. Das ist so wie eine Fortsetzung, eine Nachahmung der Schriften von Ellen White.
It's like a follow-up. It's like a counter to Ellen White's writings.
Sie starb im Jahr 1915. Und 4 Jahre später hat man im Grunde ein Gegenstück zu Ellen White, um das Werk, das sie getan hat, auszulöschen und die New Age-Bewegung hereinzubringen. Wow.
Discard the work that she has done and to bring in the New Age movement. Hey?
Yeah.
Wow.
Angel.
Ja, ein Engel sprach zu Ellen White. Ein gefallener Engel sprach zu Alice Bailey. Und hier wurden die Worte des Buches diktiert. Also im Grunde schrieb dieser Dwight Kuhl die ganzen Bücher.
Ja.
Ja, und Gott inspirierte, wie du und ich glauben, die Schriften von Ellen White.
According to me.
Yeah.
And you.
So,
also das ist ziemlich interessant. Also der gleiche Meister, aufgestiegene Meister, der Alice Bailey erschien, der zu ihr sprach und ihr Informationen gab, erschien Will Barron.
Ja.
Ja, und darin, also bei LSA Bailey gibt es auch Prophezeiungen, wie auch im Geist der Weissagung, aber eben auf der dämonischen Seite.
On the demonic side. Yes. Ja.
So, also das ist ein Ausschnitt aus der Offenbarungsserie Roadmap zum Frieden. Das ist eine wirklich exzellente Serie. Also wenn ihr sie euch noch nicht angesehen habt, dann tut das bitte. Da spricht dein Dad über Foster und Alice Bailey. Es heißt hier, sie begann eine Gruppe namens World Goodwill, eine offizielle Nichtregierungsorganisation innerhalb der Vereinten Nationen. Das erklärte Ziel dieser Gruppe ist die Zusammenarbeit in der Welt, um auf die Wiedererscheinung des Christus vorzubereiten. Nicht auf das Wiedererscheinen von Jesus Christus, sondern des Christus.
Ja, wer ist der Feind, der Gegner Christi? Ist das nicht Christus, auf den sie warten?
Ja, warten sie nicht auf Satan? Und das fand ich extrem interessant. Das steht auch in Will Barron's Buch. Es heißt hier, der Führer der Hierarchie, ein Meister namens Lord Maitreya, hält die Führungsposition oder den Titel der Christus inne.
Da haben wir es. Das ist Satan.
That's Satan.
Yep.
Satan selbst. LSA Bailey sagte in ihren Schriften auch, dass die Hierarchie sich wann manifestieren würde?
2025.
Wir befinden uns im Jahr 2025. Also dieses Jahr könnte viel passieren. Gott könnte etwas Zeit abrasieren oder hinzufügen bis zu den letzten Ereignissen. Es gibt viele Ereignisse und interessante dämonische Prophezeiungen, die auf dieses Jahr hinweisen. Ich frage mich, was dieses Jahr noch passieren wird.
Und es gibt viele Ereignisse und interessante dämonische Prophezeiungen, die pointing to this year. Hey?
Ja.
So I wonder what's going to happen this year.
Es könnte ein sehr großes Jahr werden, ein interessantes Jahr, und wir könnten bald nach Hause gehen.
Wir könnten sehr wohl bald nach Hause gehen. Auch WhatsApp-Prof befasste sich mit all diesen Präsidialerlässen, die Trump einführte. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch bitte an. Es zeigt einem, wo wir uns befinden. Trump, der erst als Präsident eingeführt wurde, Projekt 2025, und es sieht so aus, als ob Trump seine Tentakel in noch mehr weltweiten Töpfen hat als zuvor. Es sieht so aus, als ob es jetzt eher eine weltweite als eine nationale Sache werden würde.
Trump has got his tentacles in more worldwide pies than before. Mm-hmm. You know, it looks like it's becoming a worldwide thing now, more than a national thing.
Yeah.
Wo sie die Führer aller Länder der Erde sind.
Ja, und Trump runzelt jetzt auch die Stirn über den Rassismus in Südafrika und versucht auch Dinge in vielen anderen Ländern in Ordnung zu bringen. Also er hat seinen Fokus nicht nur auf Amerika, das wird immer mehr global. Schon interessant.
Mm-hmm.
Ja, das ist es. Also da gibt es so viel Täuschung, die stattfinden soll, Da gibt es so viele Dinge, auf die unsere Aufmerksamkeit gelenkt werden kann. Und auch so viele Dinge, die uns von Gott wegziehen und in die Irre leiten können. Also was können wir in dieser Endzeit machen?
Das ist die Frage. Und hier ist die Antwort darauf. Jesaja 8, Vers 20. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, dann deshalb, weil kein Licht in ihnen ist, wie es wörtlich in der King James Version heißt. Das ist es. Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben. Hier befinden wir uns.
Wir haben einen Maßstab, eine Wahrheit und wir finden all das hier.
Ja, Offenbarung 18, 23. Ich liebe diesen Vers schon immer. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen. Also diesen Teil mag ich nicht, denn das ist Realität. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Gottes Geist wird sich entfernen von den Gottlosen, die von ihm gewichen sind. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Zauberei hier hat verschiedene Bedeutungen, aber im Grunde ist es Geld, es ist Macht, es ist Verführung.
It's power, it's deception.
So viele Ereignisse stehen an und wir hoffen, dass jeder es in den Himmel schaffen wird. Dass nicht eine Seele verloren gehen wird. Im großen Kampf lesen wir, als krönende Tat in dem großen Drama der Täuschung wird sich Satan als Christus ausgeben. Aber Gottes Volk wird nicht irregeleitet werden. Die Lehren dieses falschen Christus stimmen nicht mit der Heiligen Schrift überein.
So ist es. Wunderbar.
Die letzte große Täuschung wird sich bald vor uns entfalten. Der Antichrist wird seine erstaunlichen Werke vor unseren Augen ausführen. Das Nachgebildete wird dem Echten so genau gleichen, dass es unmöglich sein wird, beide zu unterscheiden, außer durch die Heilige Schrift. Mit ihrem Zeugnis muss jede Behauptung und jedes Wunder geprüft werden.
Ich möchte da noch etwas anfügen. Der Antichrist ist keine Person. Wir warten da nicht auf eine Person. Es ist ein System. Es ist ein System und es gärt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten.
Es ist nicht eine bestimmte Person, die in einem dritten Tempel erscheinen wird, der noch gebaut werden wird. Das ist nicht biblisch.
Auch kein Präsident. Trump ist nicht der Antichrist. Sorry, das ist nicht biblisch. Also kann ich es rundheraus sagen. Aber er kann darin seine Rolle spielen, darin eingebunden sein. Er kann als Figur im antichristlichen System benutzt werden, um das zu erreichen, was Satan erreichen möchte.
Noch ist es König Charles. Viele Leute sagen, dass König Charles der Antichrist sei. Das ist nicht biblisch.
Denn der Antichrist ist ein System. Es ist die Tiermacht. Es ist das Papsttum. Und das Papsttum zieht hier alle Fäden. Aber sie stehen nicht im Vordergrund. Denn sie werden das zweite Tier benutzen. Das wird dem ersten Tier ein Bild machen. Und es wird die Töchter des Tieres benutzen, um das Mahlzeichen des Tieres herbeizubringen. Der falsche Prophet, da hat man die drei Geister, die wie Frösche ausgehen.
Ja, jene, die versuchen, allen Geboten Gottes zu gehorchen, werden angefeindet und verlacht werden. Sie können nur in Gott standhalten. Um die vor ihnen liegende Prüfung bestehen zu können, müssen sie den Willen Gottes verstehen, wie er in seinem Wort offenbart ist. Sie können ihn nur ehren, wenn sie eine richtige Vorstellung seines Wesens, seiner Regierung und seinen Absichten haben und auch danach handeln. Nur wer seine Seele mit den Wahrheiten der Bibel gestärkt hat, wird den letzten großen Kampf überstehen. Jeder wird durch die an ihn gerichtete Frage geprüft. Soll ich Gott mehr gehorchen als den Menschen? Die entscheidende Stunde ist jetzt sehr nahe. Stehen unsere Füße auf dem Felsen des unveränderlichen Wortes Gottes? Sind wir vorbereitet, festzubleiben bei der Verteidigung der Gebote Gottes und des Glaubens Jesu?
Was für eine Zusammenfassung. Werden wir Menschen folgen oder werden wir Gott folgen?
Sind wir fest in Jesus verankert oder schauen wir auf das Ich?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also kein Stolz. Stolz ist alles Mögliche. Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Aber auch der Stolz ist es, Selbstsucht. Meine Frage lautet, es ist eine einfache Frage. Wollen wir leben oder wollen wir sterben? Die Sache war sogar, als ich noch nicht bekehrt war, die, also ich kannte die Wahrheit und musste mich fragen, vielleicht wollte ich ja die Wahrheit nicht, als ich in der Welt war. Also ich wollte sie nicht, denn das Herz ist böse. Man bewegt sich von der Wahrheit weg. Aber ich musste mich fragen, ob ich leben oder sterben wollte. Normalerweise ist die Antwort auf die Frage, ja, ich möchte leben. Dann suche nach der Wahrheit und stelle sicher, dass du lebst. Finde die Wahrheit und finde Gott und lebe für ewig.
Verlass dich nicht nur auf die Meinung bestimmter Leute. Suche selbst nach der Wahrheit und Gott wird dich in alle Wahrheit führen.
Ja, danke.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, euch allen hat diese Folge gefallen. Ich hoffe, ihr werdet in vielen dieser Verse die Wahrheit finden und dass ihr es selbst gründlich studiert. Robert,
möge Gott uns führen, jeden von uns, und dass wir uns vielleicht eines Tages im Himmel sehen werden. Ich kann diesen Tag kaum erwarten.
Möchtest du für uns beten?
Ja, gern. Himmlischer Vater, danke für deine Wahrheit. Danke für das Wort Gottes. Und hilf uns nicht auf Lehren der Teufel zu hören, sondern Herr, lass deine Wahrheit siegreich sein.
But let your truth, Lord, prevail.
Denn ohne die Wahrheit und ohne dein Wort hat man nur Täuschung und Verführung.
Your word, we only have deception.
Satan ist der Gott dieser Welt. Das sagtest du selbst. Du hast am Kreuz gesiegt, Herr. Als du für uns gestorben bist, hast du gesiegt, Herr. Du hast überwunden. Du bist zum zweiten Adam geworden. Danke dafür, Herr. Und bitte hilf uns, in der Wahrheit verankert zu sein. Hilf uns auch, auf deine Warnungen zu achten und immer in Verbindung mit dir zu bleiben.
And to stay connected to you always.
Jetzt noch mehr als jemals zuvor. Denn das ist die letzte Täuschung, die über die Erde kommen wird, und sie wird die größte sein. Es wird eine Zeit der Trübsal sein, wie es zuvor keine gab. So hilf uns, Herr, und danke für alles, was du für uns tust. Wir lieben dich in Jesu Namen. Amen.
Amen.